Damit bin ich beim letzten Punkt in der Kritik der staatlichen Freiheitsgarantie angekommen. Ich mache noch ein bisschen weiter an diesem Beispiel mit dem Kauf. Also an diesem Pulloverkauf oder was es war, weitergedacht. Haben die sich vertragsgemäß verhalten, Verkäufer und Verkäufer, dann hat nun jeder sein Privateigentum. Der eine hat das Strickwams und der andere hat das Geld. Und jeder darf bei Übergriffen, habe ich gerade eben gesagt, auf das Eigentum nicht sein Interesse, sondern staatlichen Rechtsschutz reklamieren. Und das gilt für alle Eigentümer. Privateigentum ist nämlich zunächst mal nichts anderes als Privateigentum. Ganz gleichgültig, welche ökonomische Qualität und Quantität es besitzt. Immerhin sind alle Privateigentümer gleich, vor dem Gesetz gleich, durch ganz zweiten Wert. Dieser zweite hochgeschätzte Grundsatz der Demokratie, den wir der Französischen Revolution verdanken, meint natürlich nicht, das muss man immer mal wieder deutlich machen, gegen linke Ideologen, die das anders sehen, nicht Gleichheit der Lebensumstände, schon gar nicht Gleichheit von guten, vortrefflichen Lebensumständen. Vielmehr verspricht der bürgerliche Staat, dass das Recht für alle gilt. Und das heißt andersrum Folgendes. Das heißt, niemand darf sich über das Recht hinwegsetzen oder sich nicht von ihm betroffen fühlen. Zum Beispiel mit dem Argument, man hätte ihn gefragt, er würde von den Gesetzen sowieso nichts halten und ein Freund von Gleichheit sei er auch nicht. Die Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet damit, dass der Staat als rechtsetzende Instanz desinteressiert ist an allen Unterschieden, die es zwischen den Privateigentümern vielleicht sonst noch gibt, seien es natürliche, seien es politische, seien es soziale, seien es ökonomische. Allerdings hat dieses Desinteresse noch ein paar andere Seiten, auf die es dem Staat mit der Garantie der Gleichheit vor dem Recht schwer ankommt. Denn jede Gleichbehandlung sorgt erstens für den Fortbestand bestehender Ungleichheiten am Privateigentum. Das ist das Erste. Und damit zweitens für die Entfaltung der ökonomischen Potenzen dieser bestehenden Ungleichheiten am Privateigentum. Was heißt das? Das ist ein bisschen ausgeführt. Erstmal zu den Ungleichheiten im Privateigentum selbst. Man sollte sich schon mal fragen, unter welchen Verhältnissen es eigentlich Sinn macht, gekaufte Konsumgüter, zum Beispiel unseren Pullover, unter staatlichen Eigentumsschutz zu stellen. Also vor Diebstahl beispielsweise zu schützen. Sinn macht das nur unter Verhältnissen, in denen die Benutzer von Pullovern keine Verfügung über die Produktion derartiger Oberbekleidung haben. Hätten sie die Verfügung über die Produktion, müsste niemand einen Pullover klauen, könnte er sich den Pullover selbst produzieren lassen oder einen gemeinschaftlich produzierten besorgen. Das heißt, das Recht des Privateigentums, andere von der Verfügung über seine Produkte auszuschließen, in dem Fall auch Konsumgüter, macht folglich nur dort Sinn, wo zugleich mit den Produkten aller Art auch die Produktionsmittel in privater Hand sind. Jeder Schutz des Privateigentums an Produkten wäre dort völlig albern, wo es vergesellschaftete Produktionsmittel gäbe, wo der unmittelbare Zusammenhang von Produktion, Verfügung über die Produkte und Benutzung der Produkte nach Maßgabe von Bedürfnissen organisiert wäre. Es müsste das Produkt, kein Produkt, dort als privates Eigentum vor anderen geschützt werden, wo die Menschen gemeinschaftlich die Herren über deren Produktion, sprich über deren Produktionsmittel wären. was eben umgekehrt bedeutet, dass es beim staatlichen Schutz des Privateigentums in erster Linie genau auf diese Abteilung, auf die Produktionsmittel ankommt. Alle sind geschützt, aber die Bedeutung des Schutzes liegt eindeutig darauf, die sind der Witz an der ganzen Sache. Daran sortiert sich die Gesellschaft, wie man weiß, nach Klassen. Und das macht jenen Gegensatz aus, der der Witz der kapitalistischen Gesellschaft ist. Und der ist damit per Staatsgewalt als Freiheit des Privateigentums festgeschrieben und geschützt. Es gibt eben Privateigentümer, die haben Eigentum an Produktionsmitteln. Und solche Privateigentümer, die haben so wenig, dass sie nichts davon, was sie brauchen, selbst herstellen können, dass sie vielmehr in Fabriken, die fremdes Eigentum sind, mit Arbeit ihr Geld verdienen müssen. Die Freiheit dieser Klasse besteht folglich darin, sich für schlichten Lebensunterhalt als Menschenmaterial dienstbar machen zu dürfen. Das heißt, was diese Privateigentümer müssen, ihre Arbeitskraft verkaufen, das dürfen sie schon wieder. Hurra! Sie dürfen sich selbst ihr Arbeitsvermögen als ihr Privateigentum gegen Geld zur Verfügung stellen. Nicht zuletzt deswegen gibt es einen weiteren Artikel im Grundgesetz, der die Freiheit der Person für unverletzlich erklärt. Nein, hierzulande sind die Menschen keine Sklaven oder Leibeigene. Ihr großer Vorteil gegenüber dem Feudalismus und dem Sklaventum besteht darin, dass sie sich glatt selbst verkaufen dürfen. Die unterschiedliche Qualität am Eigentum und was daraus für die Lebensqualität der Menschen folgt, kümmert den Staat zunächst wenig. Er sorgt allein dafür, dass die von ihm verfügten Freiheitslizenzen von allen, und da kennt er kein Pardon, von allen eingehalten werden. Doch bedeutet das Einhalten, das gleichmäßige Einhalten der Freiheitslizenzen, gerade wegen des Gegensatzes am Privateigentum. Die einen haben Privateigentum an Produktionsmittel, Kapital, die anderen nichts. Gerade deswegen fällt die Lebensqualität der unterschiedlichen Privateigentümer ausgesprochen unterschiedlich aus. So fallen bei den Eigentümern von Produktionsmitteln, von Kapital, kann ich auch sagen, Rechtsfreiheit und Interesse, also das Dürfen und das Wollen, ziemlich in eins. Die staatliche Ermächtigung, der sie nachgehen, die sie benutzen, aus ihrem Privateigentum, Produktionsmittel, Kapital, optimalen Nutzen zu ziehen, das Privateigentum zur Geldvermehrung einzusetzen, ist mit der Freiheit ihres bestimmten Privateigentums, Produktionsmittel, unmittelbar geschützt. Entsprechend sieht es auch um ihre ökonomische Macht aus. Mit Eigentum an Produktionsmitteln, an Kapital zu wirtschaften, das ist bereits Ausübung ökonomischer Macht. Und die entfaltet sich, na wie, als Erpressungsmacht gegenüber jenen Privateigentümern, die eigentlich Privateigentümer nur juristisch, nicht aber ökonomisch sind. Womit spiegelbildlich eigentlich für die schon alles Nötige gesagt ist, deren Ermächtigung zum Verkauf von sich selbst fällt gerade nicht mit den von ihnen angestrebten materiellen Erträgen, Verdienst, Lohn für vernünftiges Leben zusammen. Bei ihnen treten ganz umgekehrt Dürfen und Wollen, erlaubte Freiheit und Interesse auseinander. Die staatliche Lizenz zum freien Umgang mit ihrem Privateigentum in Anführungszeichen schafft ihnen gerade keine Macht, sondern steht für ihre Ohnmacht. Sie sind zum Dienst an der Erpressungsmacht der anderen Klasse genötigt. Ihr Verkauf ihrer Arbeitskraft ist nichts als Notverkauf. Und sie stehen ohne Subsistenzmittel da, wenn der nicht zustande kommt. Also, was Gleiche Freiheitsrechte. Gleichheit vor dem Recht taugt. Das hängt allein von den Mitteln ab, über die die jeweiligen Privateigentümer verfügen. Und da die bei Kapitalisten und Lohnarbeitern eben gegensätzlich ausfallen, Privateigentümer auf der einen Seite, Nichteigentümer auf der anderen Seite, ist mit der demokratisch gepriesenen Gleichheit vor dem Recht, wie ich vorhin in der These angekündigt habe, die Entfaltung der ökonomischen Qualität dieses Gegensatzes freigesetzt. Gleichheit vor dem Recht setzt das frei. Die einen schlagen aus der Wahrnehmung ihrer Privateigentumsfreiheit dadurch Gewinn, dass die anderen im Dienst am fremden Geldreichtum den erlaubten Dauerkampf ums Lebensnotwendige führen müssen, der, wie man weiß, kaum die Sicherstellung der weiteren Veräußerbarkeit ihres sogenannten Privateigentums bringt. Und der Staat hat dabei kein anderes Interesse, als diesen Gegensatz zwischen den Klassen funktional zu halten. Und funktional halten heißt nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass jeder mit seinem Privateigentum im Rahmen der ihm zukommenden Freiheitslizenzen agiert. Und genau deswegen ist der hiesige Staat Klassenstaat. Deswegen ist er Klassenstaat. Mit dieser Selbstverpflichtung des Staates auf das Funktionieren des von diesem zentralen Gegensatzes bestimmten kapitalistischen Ladens zu achten, mit dieser Selbstverpflichtung existiert der politische Staat in der Demokratie, übrigens historisch erstmals, getrennt von den ökonomisch Mächtigen. Es gibt politische Macht und es gibt ökonomische Macht und beide fallen nicht in eins. Diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht unterscheidet denn den demokratischen Staat auch von vorbürgerlichen Formen der Herrschaft, in denen hatte er, beziehungsweise sofern es sowas noch gibt, hat das Herrschaftspersonal zugleich mit der Macht den Zugriff auf die ökonomischen Ressourcen des gesamten Machtbereiches gesichert. Macht diente privater Bereicherung von Herrschern. Der demokratische Staat, auch das ist etwas, was man ihnen angeblich zugutehalten sollte, macht den Inhabern der ökonomischen Macht, den Privateigentümern von Kapital, den Reichtum erst einmal nicht streitig. Er tritt nicht an, um sich diesen Reichtum mit Gewalt anzueignen. Ausnahmen bestätigen die Regel, Korruption und so weiter. Nein, dieser privat erwirtschaftete, von der ökonomischen Macht privat erwirtschaftete Reichtum soll als nationaler Reichtum wachsen, nicht als der von Merkel, Kohl, Schröder und so weiter. Lafontaine. Das heißt aber nicht, dass die politische Macht nicht aus ganz eigenen Gründen durchaus materielle Ansprüche an den produzierten Reichtum anmeldet und, wie man weiß, per Steuergesetz durchsetzt. Als Sachwalter des kapitalistischen Ladens hat die Staatsgewalt durchaus ein Eigeninteresse am Erfolg der nationalen Reichtumsproduktion. Dieses Eigeninteresse heißt Einrichtung und beständige Kontrolle dieses demokratischen Freiheitsstaats, dafür sorgen, dass der Gegensatz funktional bleibt für Wachstum, kostet Geld, und zwar nicht zu knapp. Dass diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht das Gegenteil von dem ist, was Linke gern draus machen, nämlich eine Deklaration der demokratischen Herrschaft, ich habe es am Anfang schon gesagt, zum bloßen politischen Werkzeug, das derzeit in den falschen Händen ist, nämlich in denen der Monopole, aber in die richtigen, die des Volkes gehört, dass dies ein Quatsch ist, müsste deutlich geworden sein. Nicht, weil die Kapitalisten die Regierung, die eigentlich ein zweckloses Instrument namens Staat ist, nicht weil die Kapitalisten die Regierung bestochen und gekauft haben, ist der Staat kapitalistischer Staat. sondern weil der demokratische Staat per Freiheitslizenzen die Leute auf das Privateigentum und seinen kapitalistischen Zweck verpflichtet. Das macht den demokratischen Staat zum Klassenstaat. Und umgekehrt an die Adresse der Liberalen, die machen wieder den umgekehrten Fehler, wenn die in der Trennung, die Liberalen in der Trennung von politischer und ökonomischer Macht ein erwünschtes Heraushalten des Staates aus der Wirtschaft entdecken, der hat die Finger davon zu lassen, täuschen auch sie sich. Gerade in dieser Trennung der politischen von der ökonomischen Macht, der Vergabe von Freiheitslizenzen und der damit verbundenen Verpflichtung auf das Privateigentum ist das Kapitalinteresse als allgemeines Interesse der Gesellschaft politisch organisiert. Mein Schlusswort. Also ich glaube, den Beweis erbracht zu haben, damit, dass Demokratie die Herrschaftsform des Kapitalismus ist. Die staatlich erteilten abstrakten Freiheitslizenzen taugen mit der Verpflichtung der Menschen auf das Privateigentum nur für diese Produktionsweise. Was die materiellen Grundlagen des Lebens angeht, steht mit der erlaubten Freiheit zur Entfaltung der Person, materiellen Grundlagen anbelangt, nichts zur Disposition der Bürger. Das kapitalistische Produktionsverhältnis ist mit der abstrakten Freiheit alternativlos als Lebensweise für die wenigen mit viel und für die vielen mit wenig oder gar keinem Privateigentum festgeschrieben. Das ist ja gerade der Witz an der demokratischen Tour von Herrschaft. Die erlaubte Freiheit organisiert die Unterwerfung und das staatliche Zwangsregime und seine ökonomischen Zwecke gleich mit. Das Dürfen der Menschen ist, das klingt so albern, ist alternativlos. Niemand kann sich dem Dürfen entziehen und sagen, diese Erlaubnisse, diese Freiheiten brauche ich nicht, will ich nicht, kann ich gar nicht leiden. Denn es sind ja gerade diese Erlaubnisse, mit denen die politische Gewalt den freien Willen seiner Bürger auf die hiesige Ordnung verpflichtet. All das hält die Leute hierzulande, unterstrichen hierzulande, nicht davon ab, an demokratischer Herrschaft festzuhalten. Im Gegenteil, ihre gute Meinung über ihre Obrigkeit ist ziemlich unerschütterlich und auch ihre schlechte Meinung über die Obrigkeit ändert nichts daran, schlechte Meinung, die in aller Regel immer nur als Resonieren über falsche Figuren im Amt und Ähnliches auftaucht. Auch ihre schlechte Meinung ändert nichts daran, dass sie irgendwie davon überzeugt sind, den Staat, der ihnen mit der Freiheit das Diktat des Privateigentums verordnet, als Mittel für ihr Zurechtkommen zu benötigen. So erfüllt sich in der erfolgreichen Demokratie letztlich auch der dritte Großwert der Demokratie, die Brüderlichkeit. So gerät das Staatsvolk zu einem Einigvolk von deutschen Brüdern und natürlich auch Schwestern und nicht nur bei Fußballweltmeisterschaften. Auf die Organisation der Zustimmung des Volkes zur Herrschaft und deren ständige Überprüfung, also ständige Überprüfung der Zustimmung, will der demokratische Staat dennoch nicht verzichten, regelmäßig hält er Wahlen ab, über die alles Weitere am Montag erzählt werden soll. Das war's.